Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag Sicher ist sicher, Backup und Restore. Und ich dachte mir, ich fange mit einem schönen Foto an. Für den Fall, dass Sie die Inschrift auf dem Blatt nicht lesen können, da steht drauf: Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden, die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Und vor lauter Freude, dass die Diskette aufgetaucht ist, wurde sie mit Magnet auf den Kühlschrank gehängt. Gut. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Karl Deutsch. Ich bin noch immer aus Österreich, für den Fall, dass einige im Vortrag vorher bei mir waren. Ich verwende Linux seit 1997 am Desktop und bin seit 1999 im IT-Dienstleistungsbereich mit einem der Schwerpunkte Linux tätig. Und da ist mir Linux am Desktop ein sehr großes Anliegen. Ich bin eher der Praktiker, nicht der Theoretiker, auch wenn mein Vortrag heute ein bisschen trocken wirken sollte, möchte ich Ihnen viele praktische Beispiele mitgeben, die Sie zu Hause dann ausprobieren, nachmachen, wie auch immer können. Hat jemand von Ihnen meine Folien, die seit 2 Tagen im Internet sind, angeschaut, ausgedruckt, heruntergeladen? Die Folien sind auf einen 3-Stunden-Workshop zugeschnitten. Das heißt, ich werde heute in diesem Vortrag einige Rosinen rauspicken. Sie haben aber nach Arbeit noch einiges vor sich. Wenn Sie die Folien runterladen, da drinnen finden Sie dann noch viele, viele Hinweise und Anregungen dazu. Grundsätzlich zum Thema Backup Restore. Wir sind hier im Einsteigerforum, das heißt, ich gehe nicht von großen Serverlösungen aus, sondern eher vom ganz normalen Home-Verzeichnis sichern, 1, 2, 3, 4, 5 Rechner einfach sichern. Was gibt es für Möglichkeiten, die in der Praxis einfach umzusetzen sind? Wenn Sie eher an der Server- oder an der Administrator-Thematik interessiert sind, da gibt es morgen Vormittag oder Nachmittag einen Vortrag dazu über Backup und Restore. Und dann gibt es auch einen Workshop zu Bakula mit Backup und Restore. Im neuen Linux Magazine, im Englischsprachigen, ist diesmal auch ein ausführlicher Artikel über Backup- und Restore-Lösungen zu finden, mit einigen sehr interessanten Ansätzen. So, die Themen für dieses Einsteigerforum. Grundregeln der Datensicherung. Was soll oder muss ich denn sichern? Und dann praktische Beispiele. Die praktischen Beispiele auf Folien zusammengefasst. Ich weiß, ich verlange sehr viel von Ihnen, dass Sie einfach da sitzen und zuhören, aber ich genieße die Macht. Beginnen wir mit etwas sehr Praktischem. Wer von Ihnen war von diesen manipulierten USB-Sticks betroffen? Niemand. Mich hat es leider voll erwischt. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt, Heise hat aufgedeckt, dass massenhaft manipulierte USB-Sticks verkauft worden sind. Man hat in diesem Artikel nur geschrieben von der Schweiz und von Deutschland. Ich habe mich in Österreich sicher gefühlt, aber genau dort hat es mich erwischt. Ich habe mir einen 4 GB Stick gekauft, habe den vollgeladen mit Daten, bin zu einem Kunden gefahren, USB-Stick rein, das Verzeichnis hat mir alles angezeigt, aber witzigerweise waren alle Dateien beschädigt. Das ist dieser Effekt, das waren 1 GB Sticks, die als 4 GB Sticks verkauft worden sind. Das heißt, der Chip hat mit dem Flash-Speicher nicht zusammengepasst. Mittlerweile sollte das behoben sein. Aber allein an diesem Beispiel sieht man jetzt, und damit bin ich bei den Grundregeln, sichern Sie regelmäßig auf unterschiedlichen Medien, Ich kann mich bitte immer auf meine USB-Sticks verlassen. Mittlerweile sichere ich auf sehr viel. Überprüfen Sie die Sicherung im Anschluss unbedingt, ob sie fehlerfrei ist. Wechseln Sie die verwendeten Medien. Und ein sehr trivialer Tipp. Bewahren Sie bitte Ihre Sicherungen nicht dort auf, wo Sie Ihr Computersystem aufbewahren. Trennen Sie das. Wie soll ein Privatanwender, wie soll eine kleine Firma, wie soll man zu Hause mit drei PCs, wann soll man seine Daten sichern? Grundsätzlich mache ich das immer in drei Schritten. Nach dem Aufsetzen eines Rechners, wenn alles wunderbar funktioniert, gibt es eine Komplettsicherung vom System, dann gibt es eine Sicherung vom Verzeichnis etc. und die Benutzerdaten, die werden regelmäßig gesichert. Wie sichere ich? Das heißt jetzt nicht, dass das die beste Lösung ist, aber das sind jetzt Lösungen, die bei mir einfach funktionieren und die einfach funktionieren. Ich verwende für die Sicherungen Datenabgleich. Und zwar kann man wunderbar, auf diese Beispiele komme ich etwas später, in Archive packen, die ganzen Sicherungen in Archiven aufbewahren. Sollte man auch machen. Aber Benutzerdaten habe ich am liebsten in unkomprimierter Form auf einem anderen Rechner, auf einer USB-Festplatte oder wo auch immer vorliegen. Wenn mir eine Datei verloren geht, dann kopiere ich die zurück. Ich habe dort dieselbe Ordnerstruktur. Ich brauche nicht suchen, ich brauche nicht entpacken. Ich hole mir die Datei zurück, die ich brauche. Ich verwende für den Datenabgleich R-Sync. Wer von Ihnen setzt R-Sync ein? Ich verwende sehr gerne R-Sync. Das schaut bei mir so aus, ich habe meinen Arbeitsrechner daneben, nicht daneben räumlich, sondern daneben über das Netzwerk einen identisch konfigurierten und zusätzlich eine externe USB-Festplatte. Und auf den zweiten Rechner plus die USB-Festplatte wird mit R-Sync abgeglichen. Das kann täglich geschehen, das passiert sehr rasch und ich habe meinen Datenbestand dreimal. Wenn eine Datei beschädigt ist, hole ich sie einfach zurück. Mit R-Sync kommen wir jetzt zu dem Beispiel. Im ersten Beispiel gehen wir davon aus, Sie schließen an Ihren Rechner eine USB-Festplatte an. Diese USB-Festplatte wird bei vielen Distributionen mittlerweile unter Media, Disk, Media, USB-Disk, Disk 0, wie auch immer, automatisch gemountet. Und darauf schicken Sie Ihr Home-Verzeichnis. Im ersten Beispiel reine Simulation. Im zweiten Beispiel wird wirklich kopiert. Das heißt, beim ersten Mal dauert das relativ lang, kommt natürlich auf die Größe Ihres Home-Verzeichnisses an. Aber nach diesem Vorgang befindet sich Ihr Home-Verzeichnis mit derselben Ordnerstruktur auf Ihrer USB-Festplatte. Wenn Sie den Vorgang das nächste Mal machen, werden nur mehr geänderte Daten geschrieben. Alles, was sich nicht verändert hat, bleibt unangetastet. Das heißt, dieser Abgleichvorgang wird im Laufe der Zeit kann sehr rasch passieren, wenn sich wenig tut auf Ihrem System. Ich verwende hier zwei Parameter, R für rekursiv, damit auch die gesamte Verzeichnisstruktur mitgeht, und A. A ist ein wunderbarer Parameter, der als Archiv zusammengefasst wird. Sie sollten da in die R-Sync Mainpage schauen. A fasst sechs andere Parameter zusammen. Da werden die Besitzerrechte, die Zugriffsrechte, Timestamp und so weiter mit übernommen. Und bewährt sich sehr, sehr gut. wenn sie jetzt ihre Daten nicht nur lokal, sondern auf einem beliebigen Rechner in ihrem Netzwerk abgleichen möchten, so ist auch das mit rsync möglich. In diesem zweiten Beispiel gehen wir davon aus, es gibt einen Rechner mit der IP 192.168.1.14. Da gibt es ein Verzeichnis Sicherung Erde und darauf sichern wir. Sie sehen, zu Beginn, wir beginnen komplett gleich wie vorhin. rsync, die Parameter RA, mein Home-Verzeichnis und dann gebe ich an, wohin. Auf 192.168.1.14 ins Unterverzeichnis Sicherung Erde. Beim ersten Mal etwas längerer Vorgang, ab dem nächsten Mal werden nur mehr die geänderten Daten geschrieben. Wenn Sie auf verschlüsselte Übertragung im Netzwerk Wert legen, dann klemmen Sie SSH dazwischen. Auch das kann rsync. Mit dem Parameter ESSH, Sie werden dann nach einem Benutzernamen bzw. Kennwort gefragt und dann geschieht der ganze Abgleich verschlüsselt. Wenn sich inzwischen sofort Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge ergeben, bitte sofort sagen. Da müsste man SSH so konfigurieren, dass es den Schlüssel bzw. das Passwort nicht mehr abfragt. Das heißt, Sie generieren ein Schlüsselpaar und kopieren den Schlüssel dieses Rechners auf dem Server ins SSH-Verzeichnis in die Datei nun Authorized Keys dort rein, dann wird nicht mehr nach Benutzernamen und Kennwort gefragt. Das kann ich Ihnen aber raussuchen, da gibt es eine sehr gute Anleitung. Bitte. Nein, man kann es auch lösen mit einem Passwort und trotzdem wird dann nicht mehr nach dem Passwort gefragt. Es gibt eine Lösung, ich habe sie nicht im Kopf. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, suche ich es Ihnen raus. Kein Problem. Ich kann es auch gerne auf meine Seite dann stellen als Ergänzung. Bitte. Richtig. Nach der IP-Adresse Doppelpunkt und dann Slash geht es sofort mit dem Verzeichnis weiter. Das heißt, das ist durchgehend ohne Umbruch und Leerzeichen. Wer die ganze Geschichte jetzt lieber grafisch abwickeln möchte, beziehungsweise der etwas mehr benötigt als rsync, rsync kann den Datenabgleich in eine Richtung. Mit Unison können Sie jetzt Datenabgleich in zwei Richtungen fahren. Das heißt, Sie können Ihren Laptop und Ihr Desktop-Gerät permanent am gleichen Stand halten. Das Interessante an Unison ist auch, diese Anwendung gibt es auch für andere Betriebssysteme und nicht nur für Linux. Soll es ja auch noch andere Betriebssysteme irgendwo geben, habe ich gehört. Normalerweise nicht. Das ist eine Detailfrage. Ich habe Unison noch nie unter Windows benutzt. Müsste man natürlich ausprobieren. ein kurzer Rundgang durch Unison und wie es denn schon funktioniert, beziehungsweise was zu konfigurieren ist. Sie können unter Unison verschiedene Benutzerprofile oder Sicherungsprofile, Abgleichprofile verwenden. Ein Profil besteht im Wesentlichen daraus, aus dem Basisverzeichnis, das abgeglichen werden soll, in meinem Fall das Home-Verzeichnis, aus dem Directory, in das gesichert werden soll, das könnte jetzt auf einer USB-Festplatte genauso sein, wie Sie sehen es hier, über SSH, RSH oder ein Socket, und die IP-Adresse. In weiterer Folge können Sie dann noch den Benutzernamen festlegen. Im nächsten Schritt bekommen Sie dann die Information, es ist noch nichts passiert, es gibt keine Verzeichnisstruktur. Das heißt, die Verzeichnisstruktur für den ersten Abgleich muss erst aufgebaut werden. Kann ich irgendetwas machen? Okay. Nach kurzer Zeit bekommen Sie das Ergebnis, die Erstanalyse angezeigt. Sie finden Dateien bzw. Verzeichnisinformationen. Der grüne Pfeil zeigt Ihnen an, dass Veränderung in diese Richtung stattgefunden hat und dass es Sinn machen würde, diesen Abgleich durchzuführen. In weiterer Folge gibt es dann noch ein rotes Fragezeichen. Das bekommen Sie immer dann, wenn Unison mit einer Datei, einem Verzeichnis, nichts anfangen kann oder nicht weiß, was soll ich mit dem jetzt machen. Ein typisches Beispiel wäre, Sie haben eine Datei, die heißt heute.txt auf Ihrem Desktop, auf Ihrem Laptop mit dem gleichen Datum, der gleichen Uhrzeit, aber unterschiedlicher Größe. Da kann Unison nicht feststellen, was ist jetzt die neuere Datei und zeigt mit einem roten Fragezeichen an, bitte sag mir jetzt, was soll ich mit dieser Datei machen? Und der rote Pfeil zeigt an, mit dieser Datei oder diesem Verzeichnis, da mache ich nichts, sei das jetzt, dass es nicht gelesen werden kann, dass besondere Zugriffsrechte drauf sind oder wie auch immer. Wer Unison einsetzen möchte, aber sich nicht oder Unison in einem Cronjob verwenden möchte, kann das auch tun, indem Sie es an der Konsole aufrufen mit den Parametern Batch und Silent. Batch stellt keine Bestätigungsabfragen und Silent gibt keine Statusmeldungen aus, außer Fehlermeldungen. Fehlermeldungen werden nach wie vor angezeigt. Ich habe in meinem Vortrag immer wieder dann so Tools eingestreut, auf die ich nicht genauer eingehen möchte, die für Sie aber eine Information sind. Vielleicht passen diese Tools besser für Ihre Situation. Eines davon wäre Time Vault. Ist ein Frontend für die Erstellung von Verzeichnis-Snapshots. Ist noch relativ neue Software, wurde ursprünglich für GNOME entwickelt und mittlerweile wird auch an einer Version für bessere KDE-Integration gearbeitet. Die Links zu all diesen Dingen finden Sie am Schluss, beziehungsweise in meinen Unterlagen. Dort können Sie dann wirklich nachschauen und nachlesen. Kommen wir zum Klassiker, was Datensicherung betrifft. Ja. Das ist so die IKEA-Geschichte. Bei IKEA kriegen Sie auch alles in Paketen geliefert und müssen es dann zu Hause auseinanderpacken, um was damit machen zu können. Bei TAR ist es ähnlich. Die Dateien und Verzeichnisse werden in eine Archivdatei geschrieben oder aus dieser wiederhergestellt. Das Ganze ist herrlich, um einen großen Datenbestand einmal zu sichern. Ich habe bei solchen Dingen immer so ein eigenartiges Gefühl. Denn wenn im Archiv irgendein größerer Bereich beschädigt ist, könnte ja sein, dass mehrere Dateien nicht mehr wiederherstellbar sind. Aus dem Grund bin ich eher so auf der Schiene Datenabgleich. Schauen wir uns aber TAR an. TAR wurde ursprünglich entwickelt für Bandlaufwerke, nachdem aber Bandlaufwerke so im normalen Alltag, wenn sie nicht in großen Firmen arbeiten, nicht wirklich eine große Rolle spielen, können sie es aber trotzdem verwenden, da sie auf beliebige Verzeichnisse, Dateien und Archive schreiben können. Wo ich TAR sehr gerne einsetze, oder auch später dann SCP, das ist beim Sichern von Windows-Rechnern. Immer wieder gibt es Fälle, oder ich werde sehr häufig mit Fällen konfrontiert, da rufen mich Kunden an, der Rechner bootet nicht mehr. Das Beispiel kennt man ja, Windows-Installation ist aus irgendeinem Grund nicht mehr verwendbar. Festplatte ist okay, dann kann man mit TAR oder SCP, auf das ich später eingehe, über das Netzwerk wunderbar Windows-Rechner sichern. Mit einem Notfallsystem, mit einem Rettungssystem hochfahren und die ganze Geschichte funktioniert wunderbar. Als Beispiel, Sie möchten Ihre Festplatte, die Sie auf HDA1 gemountet haben, einfach einmal nach HDB1 sichern. Ich gebe bei diesen Beispielen immer wieder aus, Sie fahren mit einem beliebigen Linux-Rettungssystem hoch. Sie haben nichts anderes zur Hand, sei das jetzt ein Grummel, ein Knoppix, sei das ein Feather Linux oder wie sie alle heißen. Sie finden in den Folien dann eine Auflistung von sehr vielen gut nutzbaren Rettungs- und Notfallsystemen, die Sie auch in einem Windows-Umfeld sehr gut verwenden können. Sie mounten die beiden Partitionen und schicken dann Ihre Sicherung auf die Reise. Sie sichern, oder wir sichern in unserem Beispiel, in die Datei linux-image.tar, unkomprimiert, nur in eine Archivdatei. In weiterer Folge hätten Sie auch die Möglichkeit, oder haben Sie die Möglichkeit, das ist der Fall, der auch viel häufiger verwendet wird, dass Sie beim Sichern mit TAR das Ganze dann gleich während des Sichern komprimieren. Das wäre bei IKEA-Paketen manchmal praktisch, wenn man die noch komprimieren könnte. Sie sehen es an den Parametern, es ändert sich nicht sehr viel. Einmal ist es ein J und einmal ist es ein Z. Einmal komprimieren wir mit BZIP und einmal machen wir eine TGZ-Datei draus. Ich habe es da noch einmal zusammengefasst. Mit C erzeugen Sie ein Archiv. V, das kennen Sie von sehr vielen Windows-Konsolenbefehlen, da werden Sie gesprächig. Mit F, in welche Datei geschrieben werden soll. Sie komprimieren entweder mit BZIP2, erreichen damit sehr hohe Kompression, aber niedrigere Geschwindigkeit. Und im zweiten Fall mittlere Kompression, aber höhere Geschwindigkeit. Auf diesen Fall möchte ich jetzt nicht eingehen, auch auf das nicht, sondern auf eine Erleichterung auf das Simple Linux Backup. Wer von Ihnen kennt dieses Skript? Simple Linux Backup ist eine Java-Applikation, die eine grafische Benutzeroberfläche für TAR darstellt. Das heißt, wer sich mit TAR an der Konsole wohlfühlt, der braucht Simple Linux Backup nicht. Wer allerdings eine einfache Möglichkeit sucht, zeitgesteuert Backups zu machen, der könnte sich Simple Linux Backup ohne weiteres einmal anschauen. Sie benötigen für die Anwendung Java ab Version 1.5. Das kann bei manchen Distributionen ein bisschen ein Stolperstein sein. Sehr viele liefern nach wie vor die 1.4. Das heißt, da müssen Sie Ihr Java aufrüsten. In weiterer Folge benötigen Sie die Bash, Tar, Gzip, ja, und eine grafische Library, Simple Linux Backup basiert auf der GTK. Das Skript ist so eingestellt, dass Sie damit am Montag eine Vollsicherung erzeugen und von Dienstag bis Freitag nur mehr die Änderungen. Und die Anwendung sieht so aus. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen, aber ich zeige Ihnen das Wichtigste. Auf der linken Seite wählen Sie die Dateien und Verzeichnisse aus, die Sie in Ihr Archiv packen möchten. Auf der rechten Seite definieren Sie die Ausnahme. Links, was soll gesichert werden, und rechts können Sie jetzt aus diesen Verzeichnissen Ausnahmen definieren. In weiterer Folge definieren Sie das Ziel für Ihre Sicherung. Und da kann Simple Linux Backup etwas ganz Tolles. Es kann automatisch Verzeichnisse mounten. Wenn das Verzeichnis nicht da ist, wenn Sie es für Ihre Arbeit nicht benötigen, aber Simple Linux benötigt das Verzeichnis für die Sicherung, dann wird es automatisch eingehängt, sofern der Datenträger zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Das kann eine USB-Festplatte genauso sein wie ein beliebiges Netzlaufwerk. Ob das auf einem Samba-Server liegt, auf einem Linux-Server, auf einem anderen Linux-Rechner, spielt dabei keine Rolle. Und in weiterer Folge können Sie einen Zeitplan festlegen. Sie legen fest, wann dieses Skript laufen soll. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können über diese Oberfläche einen Cronjob definieren. Dazu greift die Anwendung auf KDE-Tools oder GNOME-Tools zu. Oder Sie verwenden, das wäre der untere Button, der da jetzt farbig herausgehoben ist, Sie verwenden die Automatik von Simple Linux Backup und stellen ein, um 9.30 Uhr möchte ich, dass meine Sicherung läuft. Mit dem Bestätigen ist das Skript aktiv, macht Montag 9.30 Uhr eine Vollsicherung und dann von Dienstag bis Freitag nur mehr die geänderten Dateien. Alles liegt dann in TAR-Archiven vor, mit Gzip gepackt. Das heißt, es stellt dann keine große Herausforderung dar, wenn es ein Problem gibt, das wiederherzustellen. Das wäre jetzt so eine Hilfe, wenn Sie sagen, TAR-Konsole, ich möchte lieber etwas Grafisches verwenden. So, kommen wir zur nächsten Konsolenanwendung, die jetzt in die Richtung geht, komplette Festplatten zu sichern. Bisher haben wir uns für Home-Verzeichnisse, beliebige Verzeichnisse und Strukturen interessiert. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter zu Festplatten und Festplattenpartitionen. Ich hoffe, Sie sind noch wach da oben. Sonst verspreche ich Ihnen, spätestens um 17 Uhr wecke ich Sie alle auf. Okay. So, DD. DD ist der Klassiker, wenn es um das Kopieren von Festplattenpartitionen geht. DD erzeugt eine 1:1 Kopie. Das heißt, Vektor wird gelesen und geschrieben. 1:1, völlig egal welches Betriebssystem, um das kümmert sich die Anwendung nicht. Da habe ich jetzt einige Beispiele reingepackt. Für das Erstellen einer Festplattenkopie, ich gehe da weiter. Wenn das jemand braucht, in den Folien nachschauen. SCP hat sich in der Praxis sehr bewährt. Bitte. Es gehen unterschiedliche Größen. Wenn die zweite Platte auf diesen Kopien größer ist, ist es kein Problem. Im anderen Fall fehlt Ihnen etwas. Bitte. Wo habe ich das Beispiel? Sie können es über GZIP halten. Diese Möglichkeit funktioniert. Sie lesen es ein, schicken es über GZIP und kriegen die Geschichte komprimiert raus. Bitte. Ja. 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 Ich beginne jetzt mit der zweiten Frage. Zum Klonen von Festplatten. Normalerweise sollten Sie, wenn Sie mit CD klonen, die gleiche Blockgröße verwenden, wie die Ursprungsplatte hat. Ich würde fürs Klonen, das muss man dazu sagen, ich nehme an, Sie verwenden CD häufiger oder hin und wieder. CD hat zwei große Nachteile. Punkt 1, es ist nicht gesprächig. Im Optimalfall steht dann darunter 1421 bla 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 gelesen, 1421 geschrieben und wenn die Zahlen gleich sind, dann wissen wir, ja, wir haben Glück gehabt. Der zweite Punkt ist, CD durch das wirklich Lesen der Sektoren und Schreiben ist es sehr langsam. Ich würde für diesen Fall für das Klonen von Festplatten auf Path Image ausweichen, da Path Image wesentlich schneller geht. Ich würde wirklich, und ich möchte auf Path Image dann auch noch kurz eingehen, sofern wir es zeitlich schaffen. So. So, wo haben wir es jetzt? Ja, SCP. SCP mein absolutes Lieblingstool, wenn es um das Sichern oder um das Retten von Daten geht, von Festplatten geht, auf die Sie noch zugreifen können, wo aber kein Betriebssystem mehr von der Platte hoch wird. In dem Fall booten Sie mit einem Rechenssystem, mounten Ihre lokale Festplatte im Rechner, die noch funktioniert, aber eben kein Betriebssystem mehr hochfährt. Dann benötigen Sie noch einen zweiten Rechner im Netz. Und dann geht die Sache los. Mit SCP schicken Sie Ihre Daten auf einen Rechner im Netz und kopieren so Ihren Windows-Rechner, der nicht mehr hochfährt. Und alle Daten sind nach wie vor da. Funktioniert brav, rasch und ist einfach zu bedienen. Zwei Parameter verwende ich in diesem Fall immer wieder. R für das rekursive Kopieren und P für das Beibehalten der Zugriffsrechte. Funktioniert, wie gesagt, wunderbar auch mit Windows-Rechnern und Sie kriegen auch diese eigenartigen Windows-Verzeichnisse rüber, wo Leerzeichen drinnen sind und andere Dinge. Ein kurzer Ausblick jetzt auf serverbasiertes Backup. Da gibt es die Anwendung Restore von Holonyx. Restore eignet sich sehr gut um viele Rechner, es eignet sich nicht, um einen Rechner lokal zu sichern. Sie können denselben Rechner in der Standardkonfiguration nicht auf sich selbst sichern. Sie benötigen einen Server und auf diesen Server schicken Sie Ihre Backups. Das Tolle an der Restore-Sache ist, Sie können damit auch MySQL-Datenbanken sichern und Sie haben für die ganze Geschichte unter Anführungszeichen eine webbasierte Oberfläche. Das heißt, Backup und Restore laufen übers Netz, über den Webserver. So. Jetzt möchte ich auf ein Tool eingehen, das normalerweise nicht so bekannt ist. Wer von Ihnen verwendet Mondo? Mondo? Okay, Installation, Pakete runterladen, installieren. Was können Sie mit Mondo machen? Mit Mondo machen Sie eine Komplettsicherung von Ihrer Festplatte. Nicht partitionsweise, sondern die komplette Festplatte in einem Stück. Egal, wie viele Partitionen Sie da drauf haben. Das packt Ihnen Mondo in die Sicherung. Diese Sicherung bekommt auch eine Boot-CD dazu geliefert. Das heißt, wenn mit Ihrem System etwas nicht funktioniert, nehmen Sie die Mondo-Sicherungs-CDs oder DVDs zur Hand, legen CD Nummer 1 ein, machen ein New Restore, dabei wird der Bootsektor zurückgeschrieben, die Festplatte partitioniert, die Partitionen formatiert und Ihre Daten zurückgeschrieben. Und nach einem Reboot sollte Ihr System so sein, wie Sie es vorher gesichert haben. So viel zur Theorie. Sie können dann auch Windows-Partitionen mit in diese Sicherung einpacken. Laut Mondo Handbuch, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, können Sie mit Mondo sogar Sicherungen von einem RAID-System auf ein Nicht-RAID-System zurückspielen, von einem Nicht-RAID-System auf ein neues RAID-System zurückspielen, von einer großen Platte auf eine kleine Platte zurückspielen, von einer kleinen Platte auf eine große Platte zurückspielen. So viel zur Theorie. Bevor Sie Ihre ersten Schritte mit Mondo machen sollten, empfehle ich immer, Mindy auszuprobieren. Mindy ist so etwas wie eine Mondo-Test-CD, die auf Ihr System abgestimmt wird. Sie erzeugen damit eine bootbare CD für Ihr System. Wenn Sie diese CD erstellt haben und problemlos auf Ihrem Rechner bis zu einer Konsole kommen, dann wissen Sie, dass Mondo auf Ihrem System funktionieren sollte. Wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie Mondo auf Ihrem System vermutlich nicht in der Form verwenden. So, da haben wir die Möglichkeit, wie Sie diese CD erstellen. Und da die Anmerkungen jetzt zu Windows. Wie bekomme ich Windows-Partitionen in meine Sicherung rein? Da gibt es Unterschiede. Windows 95, 98 oder Millennium Edition, so es denn solche Rechner noch gibt, da müssen Sie, es spricht absolut nichts dagegen, diese zu verwenden. Ich glaube, es gibt weniger Windows-Viren dafür und weniger Probleme in vielen Bereichen. Bei diesen Betriebssystemen reicht es, wenn die Partition unter Linux gemountet ist. Etwas anders sieht es aus mit Windows NT 2000 XP und es soll ja mutige geben, die bereits Vista im Einsatz haben. Da reicht es nicht, die Partition zu mounten, da müssen Sie dezidiert das Device angeben, das mit in das Backup aufgenommen werden soll. Die ganze Sicherung ist wunderbar dialogbasiert. Sie starten mit Mondo Archiv und werden dann Schritt für Schritt durch das Anlegen der Backups geführt. Wenn sie eher der Konsolentyp sind, dann können sie alles Mögliche einstellen. Vom Gerät, sie können in ISO-Dateien rausschreiben, die Kapazität des Datenträgers festlegen. Das geht dann so weit, der Kompressionsgrad von 0 bis 9, sie können Verzeichnisse aus der Sicherung ausklammern. Was ja auch Sinn macht, in unserem Beispiel da oben, in diesem Beispiel erzeugen wir eine ISO-Datei, wir erzeugen ISOs, im Verzeichnis ISOs mit einer Größe von 4,7, Kompression 9, und jetzt klammere ich klarerweise das Verzeichnis ISOs aus der Sicherung aus. Im anderen Fall rotiert das System, weil es permanent das Backup ins Verzeichnis ISO schreibt und dieses Verzeichnis ISOs aber gleichzeitig ins Backup reinpackt. Das könnte zu unschönen Effekten führen. Okay. Mondo unterstützt dabei auch das direkte Schreiben auf CD- und DVD-Brenner und das direkte Schreiben auf Serververzeichnisse. Sie können auch direkt auf ein NFS-Serverlaufwerk schreiben. So. Da habe ich dann noch eingepackt, wie Sie das Backup sofort nach der Sicherung testen können, wie Sie Ihr System wiederherstellen. Und Sie können Mondo auch verwenden, um nur Teile des Systems wiederherzustellen. Sie können auch nur das Home-Verzeichnis eines beliebigen Benutzers wiederherstellen. Sie können Mondo auch verwenden, um Home-Verzeichnisse zu sichern auf Datenträger und um auch nur die Änderungen zu sichern. Auch dafür eignet sich das Tool. Ganz am Schluss habe ich jetzt noch ein paar Dinge eingepackt, so eher spezielle Dinge, wie Sie zum Beispiel den Master Boot Record einer Festplatte in eine Datei schreiben. Wie Sie den aus einer Datei wieder zurückschreiben. Wie Sie die Partitionstabelle mit SFDisk sichern und wieder zurückschreiben. Und ganz am Schluss Partition Image. Wer verwendet von Ihnen Partition Image? Partition Image eignet sich hervorragend, um einzelne Partitionen zu sichern und diese Partitionen dann wiederherzustellen. Und das kann es wirklich zuverlässig und in einer sehr guten Geschwindigkeit. Interessant ist Partition Image dann, wenn Sie ein sehr großes Archiv haben, das Sie aufsplitten möchten, beziehungsweise wenn Sie mit mehreren Rechnern zu tun haben, die alle gesichert werden sollen, dann machen Sie einen dieser Rechner zu einem Partition Image Server im Netz und schicken Ihre Backups auf diesen Server. Standardmäßig kann der Server, glaube ich, 9 Sicherungen gleichzeitig empfangen und verarbeiten. Eignet sich von daher sehr gut. So. Gut. Ich habe Sie jetzt durch einige Aspekte von Sicherung und Wiederherstellung geschleppt, geschleift, gezwungen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal danke, dass Sie so geduldig ausgeharrt haben. Falls Sie Fragen, Anregungen, Anmerkungen haben, bitte melden Sie es mir. Alle Folien finden Sie entweder auf meiner Seite oder direkt über die Chemnitzer Linux-Tage verlinkt. Im Anschluss daran finden Sie noch Software, die sich für Backup und Restore eignet, die ich jetzt in meinen Vortrag nicht eingepackt habe. Und noch einmal der Hinweis, im aktuellen englischsprachigen Linux-Magazin sind einige neue Tools zum Thema Backup und Restore vorgestellt. Das geht bis zu Notfall- und Rettungssystemen für den USB-Stick und für die Diskette. So. Haben Sie jetzt noch irgendetwas, eine Frage, die Sie unbedingt loswerden möchten? Eine Anmerkung, bitte. Ja, ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt Tradition. Irgendwie stehe ich jetzt auf der Stelle. Ja? Für den Master Boot Rekurs ist DDE Ihr Freund. Den Master Boot Rekurs können Sie hervorragend mit DDE in eine Datei schreiben, allerdings vorher, bevor Sie alles andere dann gemacht haben. Und dann können Sie den Master Boot Rekurs auch problemlos zurückschreiben. Wieder mit DDE. Ja, bitte. Nein. Ja. Ja. Das ist eine gute Anmerkung. Also Klonzilla sollte man sich auch ansehen. Ich habe, wie gesagt, da in die letzten Folien dann einiges eingepackt, wie Make CD-Rex zum Beispiel oder den Backup-Manager, FullSync, das CD-Backup. Es gibt sehr, sehr viele Lösungen. Heute habe ich einen winzigen Ausschnitt rausgenommen. Da finden Sie noch einiges für eigene Experimente. Und wenn das Experiment erfolgreich war, dann sollten Sie damit sichern. So, bitte. Ja. Im Normalfall funktioniert es. Aber da gilt eine ganz, ganz wichtige Regel. Nach dem Sichern überprüfen, ob es für Ihren Fall funktioniert hat. Probleme gibt es nach meiner Erfahrung, wenn die NTFS-Partition sehr stark fragmentiert ist. Ja, also da kann es Probleme geben im Normalfall, wenn sie nicht fragmentiert ist. Sollte es. Aber es kommt immer darauf an, NTFS, welches NTFS. Bitte. Das führt eine Datei oder Datenbank mit, ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Tag. Danke.